Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute sprechen wir über die Folge Kettenreaktion, Staffel 4, Folge 15. Und wenn ich wir sage, dann wisst ihr schon, wen ich meine, nämlich mich, Uwe. Und mit mir hier sind Stefanie, hi.
Hallo.
Dann natürlich der Pascal.
Hallo.
Und der Christian ist hoffentlich auch in der Leitung.
Hallo.
Wir sprechen heute Staffel 4, Folge 15, im Englischen Chain Reaction. Das Drehbuch ist von Paul Mully und Joseph Melosi. Regie hat Martin Wood geführt und diese Folge wurde zum ersten Mal ausgestrahlt am 5. Januar 2001 in den USA und in Deutschland dann am 12.09.2001. Wir kommen der Sache näher, wir sind schon im gleichen Kalenderjahr, was die Veröffentlichung angeht. Aber bevor wir hier uns reinhören, wie gewohnt, erstmal eine Zusammenfassung heute von Stefanie.
Gerne doch. General Hammond tritt abrupt vom Stargate Center zurück und wird durch General Bauer ersetzt, der SG-1 umgehend auflöst, die Teammitglieder neu zuweist und O'Neill vorübergehend beurlaubt. O'Neill vermutet, dass hinter Hammonds plötzlicher Entscheidung mehr steckt, als er sagt, und eine Untersuchung zeigt, dass er recht hat. Mächte innerhalb des NID stecken hinter dem Kommandowechsel und greifen zu Erpressungsmitteln, um Hammond abzusetzen und ein aggressiveres Vorgehen bei der Beschaffung außerirdischer Technologie zu erzwingen. General Bauer überträgt Carter als erstes Projekt die Aufgabe, eine mit Naquada ausgestattete Atombombe zu bauen. Trotz ihrer Warnungen vor der verheerenden Kettenreaktion, die ein solches Gerät auslösen könnte, wird ein Prototyp entwickelt und außerhalb der Welt auf einem anderen Planeten getestet. Die Zerstörungskraft ist enorm und beginnt sich durch das Tor zurück zu übertragen und eine Bedrohung für die Erde darzustellen, bis das Tor schließlich deaktiviert werden kann. In der Zwischenzeit beginnt O'Neill mit der Untersuchung des NID, der hinter dem Rücktritt von Hammond steckt, und bittet um Hilfe von Mayborn, der wegen Hochverrats im Gefängnis sitzt. Als Gegenleistung für die vorübergehende Entlassung aus dem Gefängnis erklärt sich Mayborn bereit, seine Kontakte zu nutzen, um O'Neill zu helfen, und ihre Ermittlungen führen zu Senator Kinsey. Eine Konfrontation mit Kinsey enthüllt nur, dass er die Spitze des Eisbergs einer Verschwörung des NID, die noch viel weiter reicht. Die Beweise, die sie auf Kinseys Computer finden, setzen jedoch die Räder in Bewegung, um Hammond wieder in sein Kommando einzusetzen und geben Mayborn die Möglichkeit zu fliehen. Ende.
Endlich wieder König Akan.
Ja, dann kann ich direkt auch mal anfangen, nachdem ich ja letztes Mal nichts gesagt habe explizit. So, hey, wir haben eine gescheite Titelübersetzung, öfter mal was Neues. Wäre auch echt schwierig gewesen, das zu verkacken.
Ach. Der Herausforderung sind sie gewachsen.
Ist definitiv ein weiteres Highlight dieser Staffel. Allgemein hat diese Staffel einfach sehr viele, sehr, sehr gute Folgen. Und das, obwohl die Folge so ein bisschen als kostensparende Maßnahme geplant war. Brad Wright hat gesagt, ja, sie haben irgendwie festgestellt, so epische Geschichten sind sehr beliebt bei Fans, aber halt auch teuer, wenn man viele außerirdische Sachen zeigen muss und viel Special Effects drin hat. Und deshalb haben sie sich gesagt, sie müssen auch ein paar mehr spannende Stories auf der Erde machen, ohne dass viel Special Effects drin sind. Und das ist ihnen hier definitiv voll und ganz gelungen.
So nebenbei legen sie halt auch eine riesige Grundlage für die Zukunft.
Mhm. Ich bin allgemein ein großer Fan von den Folgen, die mehr oder weniger ausschließlich auf der Erde spielen. Die sorgen dafür, dass man dass man nicht den Eindruck gewinnt, das ist einfach nur Monster of the Week, sondern Sachen haben schon Konsequenzen und Politik spielt hier auch ein bisschen mit rein und so. Das finde ich wirklich gut gemacht.
Ja, die Folgen, die nur auf der Erde spielen, sind halt auch eben die, wo nicht so viel Zeit und Budget drauf geht für tolles Special Effects, wie du ja gerade gesagt hast. Das sind meistens dann schon dafür halt die spannenderen Skripte.
Oder für große Sets, die gebaut werden müssen.
Meinst du, wenn sie eine Sparfolge machen?
Ja, allgemein, wenn sie Off-World-Sachen haben, brauchen sie auch nicht so viel Geld für große Sets, die sie extra bauen müssen.
Haben wir Hammonds Enkel zum ersten Mal gesehen hier? Also wir haben schon oft von ihnen gehört und wir wissen auch, dass sie auf seinem roten Telefon auf der 1 sind. Aber gesehen haben wir sie, glaube ich, zum ersten Mal jetzt hier, oder?
Ja.
Nicht, dass bei dem Knuddling-Text Sana was anderes erwartet hätte, aber zeichnet halt auch so ein bisschen das Bild vom lieben Opa, ne? Und offensichtlich ist Jack da öfter auch zu Besuch. Die Kinder haben sich schon sehr gefreut, als er sie begrüßt hat, als er angekommen ist.
Ich habe noch irgendwo aufgeschrieben, wo die Namen von den Kindern herkommen. Ich finde es noch irgendwo in meinen Unterlagen. Ist wieder zu viel.
Viel wichtiger ist ja eigentlich die Frage, warum die Kinder Spanisch offensichtlich als Muttersprache haben. Also keine Ahnung. Zumindest als Jack, als wir den Shot haben von Hammond, wie er drin sitzt, durchs Fenster sieht man die Kinder und O'Neill, nicht Jack, wie heißt er, George sitzt drin und Jack kommt halt angelaufen und begrüßt die Kinder mit offenen Armen und die Kinder kommen auf den Zugang, dann redet er halt Spanisch mit denen im Original.
Italienisch, halt, guter Mann. Bambinas.
Nein, Spanisch.
Spanisch.
Spanisch. Spanisch.
Ob Mailand oder Madrid.
Aus Italien.
Also, jetzt müsste ich die Szene nochmal angucken. Es klang für mich Spanisch und das ist
auch das, was ich nachher hatte. Er redet Spanisch mit ihnen. Und das ist eher, aber
so oder so.
Spanisch wäre jetzt nicht so weit hergeholt, das ist eine Sprache, die viele Amerikaner irgendwie als Zweitsprache haben.
In dem Fall ist es halt einfach tatsächlich ein Joke, den Richard Dean Anderson in dem Moment gemacht hat. Das stand nicht so im Skript, sondern okay. Er fand das einfach witzig, die jetzt auf Spanisch oder Italienisch, whatever, zu begrüßen. Und keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, dass das sowieso nicht auf der Tonspur landet, aber es landet auf der Tonspur in der Szene. Also das, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dachte, wenn ich das da draußen jetzt mache, so just for fun, bei dem Shot ist die Kamera ja drin und man hört das ja nicht, man sieht das nur. Ja, man hat's auch gehört. Aber jetzt mal, ich weiß, bei meiner Schuld jetzt mal aber mitten drin gesprungen, statt von vorne anzufangen. Das macht aber nichts. Das sind die Leute hier ja gewöhnt. Das
machen wir doch häufiger, dass wir uns nicht an.
Genau. Ich bin nicht sicher, wie chronologisch meine Notizen sind. Das macht es nicht einfacher.
Halten wir uns ja sonst auch nicht dran.
Nee. Fangen wir doch vorne an. Der, als Hammond sagt, dass er keinen Bock mehr hat, dass er zurücktreten möchte von seinem Amt hier als Base General und das dann halt begründet mit dass das SG-1 halt irgendwie knapp nach Hause gekommen ist und das war super gefährlich und das belastet ihn alles so sehr, dass er irgendwie seine besten Leute hier die ganze Zeit nur knapp dem Tod von der Schippe springen sieht und das findet er alles irgendwie nicht mehr so gut und das will er nicht mehr. Woraufhin O'Neill ja zu ihm sagt, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ja, okay, stimmt. Im Englischen aber viel besser die Zeile, weil da sagt er, we were presumed dead out there. Also so, man hielt uns schon für tot mit dem Subtext und wir waren es auch schon mehrfach. Ist eindeutig eine etwas passendere oder härtere Aussage als, ja, wir haben ja schon Schlimmeres erlebt, alles halb so wild hier.
Kann ja mal Daniel fragen.
Genau.
Er kennt sich damit aus. Aber ja, es ist ja jederzeit möglich, dass sie von einer Mission nicht zurückkehren können. Das ist offensichtlich. Es
gehört ja zum Job. Also die Ausrede ist von vornherein irgendwie schon sehr schwach, ne?
Das hat er aber, glaube ich, auch bewusst so platziert, damit man es so durchblicken lassen kann, dass er das nicht freiwillig tut. Also der stellt sich ja schon bewusst dumm an. Ja,
die haben Don S. Davis die Möglichkeit gegeben, die Szene so zu spielen, wie er das möchte. Also so auszulegen, wie er das am besten denkt, wie es am besten rüberkommt, wie er die Sachen sagt.
Übrigens, um das gerade mal noch, weil ich es zufälligerweise jetzt in den Notizen gefunden habe, Stefanie, die Kinder, Tessa und Kayla, sind benannt nach den Kindern von Brad White. Haben wir damit jetzt geklärt, dass Brad White der Sohn von George Hammond ist? Ich meine ja nur.
Muss wohl so sein. Würde einiges erklären.
Ja, das würde Sinn ergeben.
Eine große Familie.
Offensichtlich. Don Davis hat auch gesagt, dass das eindeutig eine seiner persönlichen Favoritenfolgen ist. Was ich verstehen kann. Ich meine, die meiste Zeit hat er ja doch eher so eine Randrolle in der Serie. Und es kommt ja schon nicht jede Woche vor, dass er so in den Mittelpunkt treten kann und in dem Fall dann auch noch so persönlich und tiefgründig. Kann ich verstehen, dass ihm gefällt. Und wenn sie ihm dann noch
dass wir ihn mal in Zivil sehen.
Oh ja. Wir haben ihn schon mal in so einem Parker, dicke Winterjacke gesehen, aber das war trotzdem ja im Einsatz. Das war halt nicht das gleiche wie in gemütlichen Klamotten zu Hause, ne?
Mhm. In gemütlichen Klamotten zu Hause, das Set für die Küche ist der hintere Teil von Kinseys Haus.
Ich rieche die Küche von George, meinst du?
Was?
Die Küche von George, meinst du?
Ja. Von der, wo wir gesehen haben in dieser Folge. Hm? Die Küche, die Küche, in der er sitzt, ist der hintere Teil von dem Haus, in dem sie, also vorne das Haus wurde für den Senator Kinsey genutzt und hinten der Teil für Hammonds Küche.
Tja, Geld sparen, wie die Profis.
Verstrickungen hier.
Ja. Vielleicht wohnen die auch in der großen WG, wer weiß.
Nicht auszuschließen.
Das klingt nicht nach einer sehr harmonischen WG-Zusammenstellung.
Sind WGs doch häufig nicht, oder?
Wenn Mayburn gerade nicht im Knast ist, wohnt er auch mitten im Haus wahrscheinlich, ja klar.
Ja, weil es ist, das Haus liegt ja an so einem See und das sind so 4-5 Häuser um diesen See rum, die sich diesen See teilen. Habe ich in den Audiokommentaren erfahren.
Aber es ist sehr merklich die falsche Klimazone für Colorado, alles in allem.
Na gut, man sieht Berge im Hintergrund.
Das ja, aber es ist alles irgendwie definitiv zu grün, weil das, was du an Colorado an Bergegedöns hast, ist, glaube ich, nicht ganz so feucht. Aber das ist halt Vancouver. Wenn du da irgendwo in die Berge reingehst, ist halt alles grün. Machst du halt wenig dran.
Apropos feucht. Eigentlich wollten die auch gar nicht in der Küche sitzen.
Also der Plan war eigentlich, dass die draußen drehen.
Und dann haben sie halt festgestellt, ja blöd, wir haben hier heute diese Außenszene zu drehen und die muss auch heute noch fertig werden, aber es regnet. Und dann mussten sie halt das irgendwie verlagern und haben sie halt reingesetzt. Die armen Kinder mussten draußen rumrennen, aber das Gespräch wurde drin gefilmt. Dann hat es aber offensichtlich während dem Dreh doch zu wenig geregnet. Deswegen ist nachher, wenn der Regen dann irgendwie gegen die Fensterscheibe prasselt, da steht irgendein Prakti mit einem Wasserschlauch und sprüht halt Wasser dann auf die Fensterscheibe. So, wir haben am Anfang des Drehs gesagt, es regnet, dann müssen wir jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass sich das auch durchzieht.
Aber so, dass man die Kinder schön im Hintergrund noch spielen sieht, weil das Gespräch dreht sich ja zum Teil auch um die Kinder. Nein, es geht nicht mehr raus,
Isis. Wir hören hier doch eine Podcast-Katze.
Ja, Isis, geht es gut?
Das klingt nicht so, irgendwas will sie.
Weiter.
Ja, die Kinder haben sie aber da in dem Shot auch, um jetzt einfach mal die Katze zu ignorieren. Die Kinder haben sie aber auch sehr bewusst dort platziert. Also die waren nicht zufällig da und das war nicht eine Idee, um irgendwie noch ein bisschen sonst wie die Szene zu füllen, sondern die Idee war tatsächlich in dem Moment, wo O'Neill erfährt, dass der NID quasi die Kinder bedroht hat, müssen die Kinder im Hintergrund sichtbar sein und dann auch so ein bisschen schweigend da reingezoomt werden oder so, also um Emotionalität aufzubauen.
Ja, du siehst ja, er dreht sich ja dann um und dann ist der Fokus auf den Kindern.
Genau, das ist, glaube ich, kein Zoom, genau. Einfach der Fokuspuller hat irgendwie dann gesagt, jetzt zeigen wir mal die Kinder. Und das ist ganz bewusst so platziert, um einfach diese Dramatik nochmal zu betonen und Mitgefühl bei den Zuschauenden zu wecken. Aber schon eine geile Nummer vom NID, muss man schon sagen. So stelle ich mir das vor, so funktioniert das auch in so Agentenfilmen. Da werden die Kinder einfach mal mit einem verdächtig aussehenden Bus abgeholt an der Schule, spazieren gefahren, Eis essen, beim Opa abliefern und so tun, als wäre alles gut. Und wie sagt Hammond dann so schön, die Botschaft ist angekommen.
Mhm. Die Kinder nicht gut erzogen.
Weil sie mit fremden Leuten mitgefahren sind.
Maybe.
Vielleicht hatten die keine Wahl.
Ja, es ist aber auch super schwierig, also wer weiß, wie häufig es vorkommt, dass der Opa die Kinder eigentlich abholen soll und er dann doch irgendeinen Fähnrich schicken muss, sich drum zu kümmern, weil er dann doch auch nicht schnell genug wegkommt. Also ich meine, das ist natürlich jetzt komplett spekulativ. Wirklichkeit ist Hammond wahrscheinlich immer sofort zur Stelle, weil er ist ein liebender und fürsorglicher Opa, der sich immer kümmert. Ja, aber man weiß ja nicht. Wir wissen ja nichts über das sonstige Leben dieser Kinder.
Tiag ist am Anfang, wenn sie im Besprechungsraum sitzen, oben verletzt.
Ja, die sind gerade von einer gefährlichen Mission zurückgekommen.
Ja, hat er die Verletzung von der Mission oder ist es noch von der letzten Mission, wo er so verletzt wurde, gefoltert?
Ja. Ist das gerade nicht mehr vom Schirm? War es eher eine Narbe oder war es wirklich eine frische Verletzung? Frische
Wunde? Ich weiß nicht, es sah aus, als würde es bluten. So ein Platz, was ich mich dann gefragt habe. Was?
Ja, ist, genau, ich wollte gerade sagen, sie sah aus so ein bisschen wie so eine Platzwunde, die relativ frisch ist. Also ich hätte jetzt gesagt, von der Mission
gerade kommt. Aber es hätte auch sein können, dass es eine Verletzung von letzter Woche war, aber die jetzt dann nochmal aufgegangen ist, weil die noch nicht ganz geheilt war. Was ich mich dann aber gefragt habe, da muss ich jetzt nochmal auf die Folge von letzter Woche zurückkommen. Ragnar hat doch das Emblem von seinem Vater entfernt bekommen. Warum hat er da eine Narbe? Der Goa'uld könnte das doch eigentlich heilen, oder nicht?
Naja, aber genau in dem speziellen Fall hat der Goa'uld entschieden, das Zeichen sollst du weitertragen.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn er weiterhin als rebellischer Jafar undercover sein soll, wird es, glaube ich, auffallen, wenn er spontan Zugang zu Goa'uld-Technologie hätte, die ihm die Narbe wegmachen kann.
Ich glaube, sie meinte,
ja,
die Larve in seinem
Bauch.
Müsste
der Goa'uld? Ja, genau.
Ach so.
Sein Junior, weil also Tirk hat nie Narben von Verletzungen. Okay, Jack auch.
Das hat auch Narben.
Stimmt. Ich glaube aber, das ist keine In-Universe-Erklärung dafür. Ja, ist die Frage, ob die Goa'uld, also Verletzungen können sie heilen, die Larven, die Jaffa so in sich tragen. Aber vielleicht können sie so schwere Vernarbungen halt nicht von innen raus wegheilen lassen. Wer weiß.
Das ist nur eine Frage, die sich mir dann noch von letzter Woche gestellt hat. Die wollte ich nur noch mal in den Raum werfen.
Bei Tirk entstehen einfach gar nicht erst Narben.
Noch eine Idee.
Ja, klar. Also wenn da jemand noch eine weirde Erklärungsidee hat, gerne her damit.
Auf einmal, und Isis hat jetzt bekommen, was sie wollte.
Kuscheln. Oh, die arme Katze. Audiokommentare für alle, die das nicht sehen. Stefan hat die Kamera nach unten geschwenkt, um uns zu zeigen, dass die Katze auf dem Schoß liegt. Weil man aber nichts gesehen hat, hat sie die Katze an den Ohren hochgezogen.
Das klingt jetzt voll.
Jetzt kriegst du böse Briefe, jetzt kriegen wir böse Leserbriefe von Peter und du bist schuld.
Disclaimer, bei dieser Folge wurden keine Katzen verletzt.
Die Schnur.
Schnurrt fröhlich weiter, scheint schon alles okay zu sein.
Und es klingt jetzt so, als hätte ich die 15 cm hochgehoben. Das war ja nicht, was der erzählt. Gott, jetzt hat sich noch lauter geschnurrt.
Arme Katze, das war nur ein Baby. Das kleine Katzentier. Ja,
weiter.
Jetzt haben wir ein bisschen Faden verloren, aber das macht ja gar nichts.
Auch das passiert uns ja so selten.
Nie.
Ich hätte noch so ein paar lustige Übersetzungsglitches, die ich witzig oder erwähnenswert fand, teilweise aber auch witzig. Als Hammond Jack nämlich erzählt, dass dann halt auch einer da war und ihm gesagt hat, also bevor er das erzählt hat, mit die Kinder wurden entführt, sagt er, ja, da war einer da vom NHD und er hat mir nahegelegt, ich sollte doch mal dafür sorgen, dass wir, ich glaube, das, was er verlangt hat, war eigentlich auch, dass sie Technologie stehlen und ihnen zukommen lassen und so Späße. Mhm. Und im Deutschen sagt Jack, sie haben den Typ rausgeworfen. Und Hammond bestätigt das. Im Englischen sagt er aber, you told them to go to hell. Was ich eine etwas blumigere Formulierung finde. Keine Ahnung, vielleicht passt das von der Lippensynchronität nicht, aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie das dann so ein bisschen weichgespülter im Deutschen übersetzt haben.
Ja, auf Deutsch wäre, und sie haben ihm gesagt, wohin er sich das stecken kann oder so, angemessener gewesen.
Ja, aber zur Hölle fahren gibt's auch im Deutschen, oder? So als Redewendung.
Oder zum Teufel scheren.
Zum Teufel scheren, auch gut, ja. Ja, und dann meine Lieblingstextstelle hier, muss ich echt sagen, als O'Neill dann Harry im Gefängnis besucht und sie dann halt so ein bisschen diskutieren darüber, ob das okay ist, wer hier was so macht. Und Harry sagt zu Jack dann halt auch, naja, aber sie haben auch schon schlimme Dinge getan. Und er sagt, ja, ich habe aber nie Kinder irgendwie als Druckmittel benutzt und so weiter. Und da sagt Harry im Deutschen, sie arbeiten in geheimer Mission, Colonel. Sie müssen nicht so tun, als würden sie Rosen züchten. Was ich eine okay Übersetzung fand, aber ich fand es im Englischen viel witziger mit. They are special ops, also geht dann halt um die das da machen eher, nicht. They are special ops, Colonel Jack. Why do you always pretend to smell like roses? Also da geht's nicht drum, so du züchtest Rosen, sondern du tust so, als würdest du nach Rosen riechen. In Wirklichkeit machst du auch Scheiße. So. Das fand ich so einen schönen Satz und muss schon sagen, ja, Sie haben das mit den Rosen versucht, ins Deutsche rüberzubringen, aber es ist nicht dieselbe Botschaft, die er da rüberbringt.
Was haben wir denn noch Schönes?
Jack hat am Schluss Mayborn absichtlich laufen lassen, zumindest im Originalentwurf. Das haben sie dann geändert, weil sie dann doch gesagt haben, das passt nicht so richtig zum Charakter und deswegen konnte Mayborn dann halt doch eher versehentlich weglaufen.
Was heißt versehentlich? Dann haben sie es Kinsey zugeschustert.
Genau. Also Jack wollte das nicht. So, aus Jacks Sicht war das halt keine Absicht, ihn laufen zu lassen. So aus dem Spiel mal vorgesehen.
Schon. Er hat doch gesagt, er wusste, dass er die Daten sich auch kopiert hat. Also es hat Jack schon gewähren lassen. Er hat es nicht absichtlich zugelassen, aber er hat es da auch nicht verhindert.
Ja, also sie haben es halt ein bisschen undurchsichtiger gemacht und nicht ganz so betont oder klar dargestellt.
Das ist nur ein Backup von einem Backup.
Das ist nur ein Backup von einem Backup.
Aus Sicherheitsgründen hat er auch noch eine Kopie für sich selbst gemacht.
Ja, klar.
Falls der von Jack was passiert. Mhm.
Noch was ganz anderes, was mir aufgefallen ist. Hat irgendeiner eine Ahnung, was das Kriterium ist, nachdem entschieden wird, ob sie in den blauen oder in den grünen Jumpsuits rumrennen? Mir ist nämlich aufgefallen, in der Besprechung, als sie sich von Hammond verabschieden, sind sie alle in blau unterwegs und dann direkt danach stehen sie alle vor dem Gate in grün. Und jetzt ist blau irgendwie so Air Force und grün eher so Army, hätte ich gesagt. Und irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was wann, warum, wie, was ist.
Krieg mal die grünen Jumpsuits nicht, wenn man auf einem Wüstenplaneten ist, wegen da ist der blaue Himmel hinten dran und dann ist CGI. Ah nee, warte, das war Laserschmetter.
Ja, das sind diese weißen. genau, das auch. Soweit ich das aber sehen konnte, waren die grünen immer, wenn irgendwie was Einsatzmäßiges anlag und die blauen waren halt so Alltagskleidung. Also so, ich laufe im Stützpunkt rum oder ich bin in der Basis oder ich mache irgendwas Halboffizielles, aber nichts, wo ich meine Gala-Uniform anziehen muss.
Ich habe jetzt auch noch nie so bewusst drauf geachtet, aber am Anfang laufen sie halt sehr viel grün rum in den ersten Staffeln und haben halt auch sehr viele Einsätze auf irgendwelchen Waldplaneten. Und später haben wir mehr Folgen, die irgendwo in Städten sind und da haben sie auch eher blau an, habe ich das Gefühl, jetzt so gerade in Erinnerung gekramt. Also ich könnte mir zumindest mal bei Außeneinsätzen auf Fremdplaneten halt vorstellen, dass sie halt gucken, was für eine Umgebung haben wir hier und versuchen dann so ein bisschen den Flecktarn anzupassen, aber ja.
So also Checkliste Wald in Vancouver grün, andere Wälder blau.
Oder so. Aber jetzt haben wir ja eine reine Erd... Ja, also in der Base laufen sie doch eigentlich hauptsächlich in blau rum. Oder?
Nein, auch nicht immer.
Das ist irgendwie nicht wirklich konsistent. Ich habe noch ein paar verschiedene Dinger geguckt und ich kann mir wirklich kein Muster zusammenreimen. Hatte gehofft, dass irgendeiner von euch da schlauer ist als ich.
Offensichtlich nicht.
Noch kein Schema so bewusst dann aufgefallen.
Okay, hätte ja sein dann können. Vielleicht weiß es einer der Zuhörer. Wenn ja, schreibt uns.
Oder das. Oder die Laune von T-Rex-Core Ult. Alles möglich. Ja, vielleicht wird er vorher gefragt, bist du heute eher grün oder blau? Und dann kleidet sich jeder fast.
Memo.
Bei Telegram an alle verschickt. Heute bitte grün.
Es ist ein ungerader Tag, wir tragen blau.
Ist das wie mit den Parkregeln in so manchen Straßen, gerade Woche, ungerade Woche?
Ja.
Ja.
Ich kenne diese Regel und meine Straße hat sie.
Ah ja, okay.
Insbesondere am 1. vom Monat immer sehr witzig, wenn der Bus durch will und die Leute lange schlafen. Und damit meine ich nicht mich. Ich packe ihn einfach.
Können und sollen wir doch mal noch kurz über unseren Single-Shot, der kommt ja nie wieder vor, den General Bauer sprechen. Ich finde es sehr, sehr gut umgesetzt, wie sie hier jemanden hinsetzen, der eigentlich die ganze Folge über das Richtige, Vernünftige tut, was man in so einer Position eigentlich sinnvollerweise tun sollte. Und sie ist aber gut so inszenieren, dass du als Zuschauer und Zuschauerinnen halt denkst, boah, was ein blödes Arschloch.
Naja, gut. Also wenn ich irgendwie ein General bin, der da damit beauftragt wird, hier irgendwie eine coole neue Waffe zu entwickeln und dabei meinen Experten bewusst Informationen unterschlage und wenn die Experten die Infos kriegen und sagen, das ist vielleicht eine scheiß Idee, weil vielleicht fliegt uns ja alles um die Ohren, dann einfach so sage, ach, stellt euch nicht so dran,
der jagt das trotzdem in die Luft. Meine Experten sagen da was anderes?
Mhm. Okay, ja, dann, ich habe es ein bisschen zu allgemein gefasst. Das stimmt. Ich habe es jetzt tatsächlich in Gedanken eher darauf bezogen, dass sie den seit 3,5 Staffeln im Raum befindlichen Elefanten mal ansprechen, dass die Zusammensetzung von SG-1 so nicht viel Sinn ergibt.
Doch, tut sie.
Je nach Blickwinkel halt. Ne? Also Bauer erklärt es ja auch und sagt, hey, wir haben hier den totalen Sprachspezialisten und wir haben hier die Ingenieurin und eigentlich sind die für das ganze Projekt hier viel sinnvoller und wertvoller, wenn wir die hier ihr Ding machen lassen, indem sie halt richtig gut sind, statt dass wir sie die ganze Zeit irgendwie an die Frontlinie schicken, wo sie in Gefahr sind. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Das ist richtig, ja.
Aber Tierk hat Glück, dass er zu SG-3 versetzt wurde und nicht zu SG-11.
Du meinst, weil SG-11 das öfteren Mal einfach komplett ersetzt werden muss?
Ah, ja.
Ja, SG-11 ist das Team, was häufiger mal stirbt oder verschwindet oder sonst irgendwie nicht mehr zurückkommt.
Also Stefanie hat uns, für die Zuhörer, die es nicht wissen, in dieser Folge 3 Freischüsse gegeben für Star Trek-Anspielungen. Einen werde ich jetzt verbrauchen dafür schon mal. Also SG-11 war ja unser Redshirt-Team, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Yep.
Oder zählt das schon?
Nein,
Redshirt hätte ich gedacht, das ist so ein allgemeiner Science-Fiction-Begriff.
Oh. Also haben wir noch drei, wunderbar.
Okay. Das ist ja richtig kulant heute, ist ja
aber
Wahnsinn.
Gut, also der General fährt aber trotzdem so einen Kurs, ich werde nicht diskutieren, Punkt, egal was er tut. Also wirklich, egal was er tut. Ja. Das ist halt auch kein Führungsstil, also einfach gar keiner, um genau zu sein. So geht man halt nicht mit seinen Untergebenen um, in irgendeiner Form.
Nee, überhaupt nicht.
Ironie am Rande, der Schauspieler, der General Bauer spielt, hatte ursprünglich sich auch für die Rolle von General Hammond beworben. Bekommt jetzt sein.
Beinahe.
Genau. Bekommt jetzt quasi seinen.
Sprich, er ist jetzt dann effektiv General Hammond, aber schlecht.
So ungefähr.
Aber sie haben mir die,
Guck, jetzt sitzt du doch mal auf dem, darfst du doch mal auf dem Stuhl sitzen.
Lass mal ausprobieren, wie das ist.
Aber was mich ein bisschen gewundert hat, dass es keine Übergabeszene gab so zwischen den beiden. Weil man was
mit ja, dass der eine General dem anderen General.
Ja, so, dass der eine sagt, ich löse sie ab und der andere sagt,
Kommando übergibt, ja.
Genau, ich löse sie ab, Ablösung bestätigt, dass man sich so quasi einmal die Hand schüttelt und sagt, okay, das ist jetzt dein Stützpunkt und das war's dann.
Apropos diese Übergabe.
Ja, bitte.
Bauer läuft ja dann durch den Torraum und hinter ihm laufen zwei von seinen Assistenten und die näher zu den ganzen SG-Teams ist eine Frau. Und wenn die rauslaufen, guckt sie so zu O'Neill. Na gut, sie dreht nicht wirklich den Kopf um, aber sie zwinkert ihm zu. Und deswegen ist O'Neill dann so, oder Richard Dean Anderson dann so irritiert und guckt denen so nach.
Das hatte Major Wood so nicht geplant.
Nee, das hat sie einfach so getan. Und das hat ihn so irritiert, dass er dann direkt so, hä? Was ist hier los? Hinterher geguckt hat. Hat sie ganz von sich aus gemacht.
Ja. Und eine Szene später sehen wir, wenn wir gerade schon Major Wood hatten, eine Szene später sehen wir natürlich auch Seiler da auf dem Flur stehen mit einem riesigen Engländer.
Und Martin Wood.
Wie sich das gehört. Und Martin Wood, genau. Seiler mit Major Wood begutachten einen irgendwie 1 Meter langen großen Schraubenschlüssel.
Warum auch immer.
Weil sie es können. Damit werden die großen Schrauben am Gate gelöst, wenn du so einen Chevron austauscht.
Ach so, damit man an den Plothole-Generator drankommt, meinst du? Dass man
genau. Wenn du an den Plothole-Generator im Sockel dran willst, dann brauchst du so einen großen Engländer.
Gate ist, würde ja auch sonst Sinn ergeben. Die Winter-Chevrons müssen gegen die Sommer-Chevrons getauscht.
Oh Gott.
Es wird immer besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich meine, so ein Schiff muss immer einsatzbereit sein oder halt auch so ein Gate-Raum. Mm. Ne?
Ja, aber ich habe mich gefragt, der Experte, von dem Bauer ja sagt, der hat ihm was anderes gesagt, sein Experte, könnte das McKay sein?
Oh, klingt danach. Also ich hätte jetzt nicht dran
vor
gedacht,
allem
aber klingt danach.
Frage ich mich dann, hatte McKay die gleichen Informationen wie Carter oder hatte er alle Informationen?
Ich tippe, er hatte alle. Und seine Arroganz
glaube,
hat dann einfach.
Ich glaube nicht, dass es McKay war.
Ich aus dem bin aber nicht Grund, sicher, ob McKay so einen Fehler gemacht hätte. Und dass er gesagt hat, das ist okay.
McKay hätte den Fehler unter Umständen
gemacht. Unterschätzt hätte.
Ich glaube, McKay hätte den Fehler gemacht, wenn er selber die Bombe gebaut hätte, weil er seine eigene Kompetenz maßlos überschätzt hätte zu dem Zeitpunkt. Aber solange er nicht selber dran beteiligt ist, hat er eigentlich ein gutes Konzept davon, was geht und was nicht.
Und du meinst, er verdampft nicht versehentlich Planeten, wenn schon dann ganze Sonnensysteme.
Ja gut, Carter hat jetzt hier mit einem Planeten angefangen, effektiv. Man muss sich ja hocharbeiten.
Genau. Was wir hier auch noch nicht besprochen haben, und das, obwohl wir den NRD nicht zum ersten Mal hören, ich glaube, wir hatten das damals auch noch nicht als Thema. Weiß jemand, wofür NRD steht?
Das sind einfach Buchstaben, mit denen sie ab... das sollte eigentlich erst anders da heißen. Not NRD?
Natural Idiots?
Nein.
Also explizit hat Brad Wright dieses Kürzel NID erfunden und dazu gesagt, das hat keine Bedeutung, das soll auch keine Bedeutung bekommen.
Ja.
So.
Ja.
Oder hat es halt nie verraten, keine Ahnung. Aber genau, also wir werden vom NID noch häufiger hören und es ist per Design so, dass das für nichts steht. Das war mir auch nicht bewusst. Hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, oh, weiß ich nicht. Will mal nachschlagen, aber dass das tatsächlich in der ganzen Serie nie erklärt wird. Ja. Und wird deswegen halt auch nie mal ausgesprochen oder ausgeschrieben.
Dann bleibe ich für meine Version. Nationale Idioten. Da sammelt sich zumindest die Creme de la Creme davon.
Ich meine, der NID steht ja schon auch so für jedes... Bitte?
Ja. Nein, mach ruhig.
Ich wollte sagen, der NID steht ja durch die Geschichte hindurch wechselhaft für verschiedene Szenarien von Worst-Case-Geheimdienst. Erst ist es irgendwie so ein staatlich operierender Geheimdienst, der halt irgendwie Freifahrtschein für viel zu viel hat. Nachdem es dann doch irgendwie mal versucht wird, politische Kontrolle zu haben, wird es dann halt irgendwie so eine, wie nennt man das? Also der NRD zerschlägt sich in verschiedene Zellen, die komplett autark arbeiten und gar kein Kontrollgremium mehr drüber wirklich achten kann, was da abgeht. So lose zusammenarbeitende Guerillatruppen mehr oder weniger. Der staatlichen Kontrolle komplett entzogen. Da frage ich mich halt, ob sie, also haben sie das nur ausgebaut, um das Drama zu erhöhen, dass man denen nicht beikommt? Oder haben sie es eingebaut, um irgendwie, weil wir haben hier eine amerikanische Serie und es ist halt blöd, wenn wir die ganze Zeit sagen, dass die Politik hier so einen Scheiß macht, ne? Weil sie sind ja schon vom Konzept her sehr ein Gegenentwurf zum Stargate Center. Und wenn die Regierung das toleriert, dass die so agieren, wie sie agieren, ist das natürlich dann auch fraglich für eine Regierung.
Ja, nein, vielleicht.
Mhm. Auch eine vielleicht gute hat sich Antwort. Das dann so entwickelt, über wie es halt gepasst hat.
Also, dass Regierungen scheiße sein können,
wissen wir auch. Hat sich dann so angeboten, dass es sich in die Richtung entwickelt.
Ja, ja, ich meine halt nur,
NRD sollte es eigentlich ursprünglich heißen für Not a Real Department.
Ach, okay.
Aber es wurde dann in NID geändert, weil sich das besser angehört hat. So. Also hättet ihr mich von Anfang an schon gefragt, wofür NID steht, hatte ich das nicht damals schon erwähnt?
Möglich. Du erwartest doch von uns nicht, dass wir wissen, was wir irgendwann letztens mal besprochen haben.
Nein.
Bei uns kann man ja froh sein, wenn wir wissen, was wir gestern gegessen haben. Also.
Ich weiß ja nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Ja,
siehste. Da erwartest du von uns, dass wir uns an Folgen von vor irgendwelchen Jahren erinnern.
Oh doch, ja, ich habe gestern was gegessen.
Immerhin.
Wir haben ja diesen einen Außenshot vorm Berg, als hier die neue Führung kommt. Dann haben wir so einen Tross von zivilen Pkw, die da in den Berg reinfahren. Das ist tatsächlich nicht neu gedreht worden, sondern das ist noch Footage, das sie von Staffel 1 übrig hatten und damals nicht verwendet haben. Und zwar in den Autos sitzt eigentlich Catherine Langford und ihre Leute, als sie in Staffel 1 zum Stargate Center kommen. Und weil sie damals aber das nicht verwendet haben, haben sie entschieden, dann nutzen wir das jetzt mal, da müssen wir nicht irgendwie noch mal uns drum kümmern, dass wir da für einen Dreh ein paar Pkw die Tür reinfahren lassen dürfen.
War es aber eh so, dass sie immer so... Quartalsjahresweise mal zum Sharon Mountain Komplex gefahren sind, ein paar Szenen gedreht haben, gesagt haben, ja, werden wir schon irgendwann mal brauchen und haben wir jetzt mal im Kasten das. Und wenn wir dann eine brauchen, gucken wir mal kurz in unseren Aufnahmestapel.
Ungefähr so. Also war dann auch wirklich genau die Frage, habt ihr das eigentlich, weil das weicht hier ab von dem, was wir sonst als Außen-Footage sehen. Und dann war dann bei den Audiokommentaren in der Diskussion auch die Frage so, ja, habt ihr das denn jetzt extra nochmal gedreht? Und dann, nee, das hatten wir halt tatsächlich einfach noch rumliegen. Und solche Szenen haben wir normalerweise ja nicht gedreht, aber wir hatten einmal sowas geplant und haben es dann nicht benutzt und dann haben wir gedacht, ach, das ist doch jetzt eine Gelegenheit.
Außerdem, wer hätte es wiedererkannt, wenn es aus Staffel 1 gewesen wäre?
Ja, wir nicht, offensichtlich.
Lange 3 Jahre dazwischen.
Beziehungsweise, wenn man überlegt, das war halt auch noch altes Fernsehen, wenn man das Original geguckt hat, sowieso nicht. Das war ja eher Pixel 3, als was das mal erkennen kann.
Achso, ja, und zu der Sache gerade eben hier mit dem, dass der Bauer halt sagt, diese Teamzusammensetzung ist doch Quatsch, das müssen wir anders regeln, war halt auch explizit gedacht, um dieses Thema mal anzusprechen. Also da haben die Autoren halt gesagt, okay, wir sollten das mal adressieren. Das ist ja immer ein guter Weg, wenn du so eine Serie hast und Zuschauende finden vielleicht Dinge unlogisch, dass du das dann in-Universe halt auch mal adressierst, dass das eigentlich Quatsch ist, um da so ein bisschen die Suspension of Disbelief zu füttern. Und Martin Wood dann hat dann auch auf die Frage, ja, aber warum ist das Team denn so zusammengesetzt, geantwortet, because it's a TV-Show. So, that's the reason, the only reason.
Weil die 1969 in der Zusammenstellung auf Hammond getroffen sind. Genau deswegen ist das Team so zusammengestellt.
Ja, genau das.
In Universe gibt es nämlich eine Erklärung.
Genau. Ja, ja, klar, natürlich. O'Neill hat gesagt, dieser Tiag, den habe ich mitgebracht, den würde ich gern behalten.
Kenne ich.
Übrigens,
okay.
Den Nerd, der die ganze Zeit
angeleckt, niest. Gehört mir im Moment. Nein.
Das ist irgendwo und den Nerd, der die ganze Zeit niest, den kannst du ja auf Knie mit anderen loslassen, dann nehme ich den halt auch zur Not noch mal mit. Und Hammond hat die halt alle gern und hat gesagt, ja, dann macht halt euren Scheiß. Ist okay.
Ihr braucht noch eine Frau im Team.
Genau. Ja, das war ja bevor Tiag dazu gestoßen ist. Ja, ja.
Und der Hammond nur so, wann kriegen wir uns einen Außerirdischen? Wann kriegen wir uns einen Außerirdischen?
Du meinst, Hammond ist dann wie so ein
kleines... Jemand, der schon mal die Skalpelle schleift.
Du meinst, der Hammond ist dann wie so ein kleines Kind in sein Büro rumgehüpft vorher, bevor er runtergekommen ist, als das Stargate losgegangen ist zum ersten Mal? So, endlich geht's los!
Ja,
ich meine, der wusste es ja.
O'Neill erklärt aber ja dann auch nochmal in Universe, auch Bauer, dass es, also dass ja die Zusammenstellung ihn.
Bei der Zusammenstellung.
Ja, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Sie haben mehrfach verhindert, dass die Erde irgendwie versklavt oder zerstört wird. Und im Endeffekt, ja, betont er dort ja quasi, das Schicksal vieler Menschen hängt von uns ab. Lass uns so bitte zusammen. Das ist wichtig und ansonsten läuft hier gar nichts. Ne? Und das sehen wir ja auch immer in den ganzen Spiegel-Universe-Folgen. Kaum ist Carter zum Beispiel Zivilist, geht die Welt unter. Kaum ist Tier irgendwie noch bei Apophis, alles scheiße.
Ich dachte, das liegt am Goatee.
Ja, das ist ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Mirror Universe, die müssen böse aussehen. Goatee hilft.
Du meinst, das zählt jetzt als Star Trek-Anspielung?
Das zählt! Das Red Shirt nicht. Das hat Star Trek aber nicht erfunden. Nee.
Das Special Effects Team hat sich sehr gefreut, dass sie am Anfang wieder Dinge in die Luft jagen durften.
Du meinst also, Siler hat sich gefreut. Vorraum.
Nein, der ist ja Stuntman, nicht Special Effects. Das stimmt.
Aber er ist immer mitten im Raum, wenn was in die Luft fliegt. Vielleicht freut er sich eben gerade nicht, wenn sie sagen, sie dürfen wieder.
Ja, gut, ist sein Job, also von daher. Bevor ich das jetzt komplett vergesse, wir gehen ja irgendwann dann in Melbournes Haus rein. Auf Deutsch sagt O'Neill ja sowas implizit wie, ja, ein paar Möbel oder sowas können das vertragen. Und auf Englisch sagt er eigentlich, have you heard of IKEA? Und ich denke mir so,
ja.
Wieso habt ihr das IKEA wieder verkackt? Wir nicht.
Weil deutsches Fernsehen keine Werbung macht, ohne dass sie dafür bezahlt werden.
Macht amerikanisches auch nicht, aber egal.
Ich halte das aber in dem Fall nicht für ein Product Placement oder Name-Dropping, sondern Redewendung und boah, hat die 90er
in Deutschland so funktioniert.
Auch damals schon?
Ja, klar.
Ich weiß nicht, wie groß IKEA in der Zeit schon hier war.
Schon sehr. Es gab doch, also ich bin schon derzeit immer schon zu IKEA gepilgert.
Ich sag dir, der Sender hat, du bist
in den 90ern, du alleine?
Der Salou, der IKEA, bestimmt. Der alte, der, ach, hört jetzt nicht zu, liebe Zuhörer, das ist Saarland Insider.
Nee, also ich tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, ich bin sicher, dass die deutschen dass der deutsche Sender gesagt hat, wenn wir da nicht bezahlt werden für, dann zeigen, dann erwähnen wir hier kein IKEA.
Und dann kommt ja die Stelle mit der berühmten Bier-Senf-Diät. Wie funktioniert die so bei Ihnen?
Mit Disketten.
Ja.
Ja, das datet
gut, dass die Diskette nicht im Gefrierfach war, sondern oben drüber so geklemmt.
Das sollte der Diskette,
glaube ich, sehr wenig kosten. Was denn einfach mit dem Kühlschrankmagnet an den Kühlschrank pappen. Funktioniert bestens.
Gute Idee.
Alternativ mit einer Stecknadel an die Pinnwand durch die Diskette. Auch immer super.
Und dann ist mir noch ein schlechter Wortwitz eingefallen, aber ich weiß nicht, ob ich den hier erzählen möchte.
Natürlich willst du das.
Wenn sie die Floppy Disk ins Gefrierfach gelegt hätten, wäre es dann ein Hard Drive.
Herrje.
Oh. Ich sag ja, der ist schlecht.
Wir hätten ein Limit für schlechte Wortwitze einführen sollen, statt Star Trek Witze. Also mal wirklich.
Ich fand den gar nicht mal so schlecht.
Herrje.
Ja.
Ja, Stefanie, du hast gesagt, du hast noch so viel.
Ja.
Nicht, dass das irgendjemand überrascht, der hier zuhört.
Du meinst, jemand nimmt das Ganze hier nicht ernst?
Dann habe ich auch aufgeschrieben, die Stelle, wenn O'Neill ins Gefängnis geht, das ist dann auch so ein 310 Grad, nicht 360, sondern nur 310 Grad, sodass man ganz zum Schluss von der Szene erst Mayborn sieht und sieht, wen er eigentlich im Gefängnis besucht. Auch schön gemacht.
Generell haben sie bei diesem Verhör im Gefängnis echt viel gute Kameraarbeit gemacht.
Mhm. Weil wir hatten zuerst überlegt, ja, so eine Halb-Halb-Einstellung zu machen, aber das ist meistens, kommt es in Filmen vor, wenn dann die Personen sich küssen und das, wenn du nur so das halbe Gesicht siehst und dann. Deswegen haben sie sich dann dafür entschieden, das komplette Gesicht zu zeigen und dann immer so hin und her. Weil es ist ja schon eine lange Szene. Apropos nochmal zu der Kühlschrank-Szene. Die hatten auch in dem Kühlschrank ein Gerät versteckt, in diesem Papierkarton, wo das Bier drin ist, in dem unteren Fach, um genau zu sein. Und jedes Mal, wenn er die Tür geöffnet hat von dem Kühlschrank, haben sie auf den Knopf gedrückt und es hat Geräusche gemacht. Hat ihn, glaube ich, am Anfang sehr irritiert. Weil sie haben das jedes Mal gemacht, wenn er die Kühlschranktür geöffnet hat.
Ist ungünstig, ja.
Na gut, so kriegst du ja auch dann keine richtige Aufnahme hin.
Nee. Aber irgendwie,
wenn er wusste auch im ersten Moment, oder wusste auch die ersten Male, wo, glaube ich, nicht, wo dieses Geräusch herkommt.
So, Kart, wo war das Geräusch? Egal, mach nochmal. Aber ich meine, wenn er so ewig und nicht mehr in dieser Wohnung war, ist eigentlich auch ganz gut, dass er da nicht irgendwie, also dass er da auch nur Senf und Bier drinstehen hatte. Bitte?
Ja.
Ich stelle vor, da hätte irgendwie noch ein toter Fisch drin gelegt.
Wie lange er nicht mehr da war.
Ja, sie kommen da rein und es riecht bestialisch und keine Ahnung, Maybach sieht mir erstmal aus, so entfernen sie diesen Fisch aus meinem Raum und bäh. Und ich meine, wäre total witzig gewesen, wenn sie noch gemerkt hätten, dass es vielleicht eine schlechte Idee ist, wenn man zu viel in so einem Kühlschrank hat, aber offensichtlich war ja Bier und Senf hinreichend lange haltbar.
Ja, und Senf ist jetzt auch sowas, was einem nicht direkt entgegenkommt, wenn es schlecht wird in der Tube das oder in dazu. Der Verpackung.
Ich glaube, mir ist nämlich Senf schlecht geworden. Wenn du so ein Glas hast, kann der trocken werden, aber ansonsten
ist es meistens der Senf, der schlecht wird, sondern der Löffel, mit dem er reingelangt hat und dann die Bakterien reingeschmissen hat, oder?
Ja, okay, das sollte man nicht tun. Du hast als Hinweis verstanden auf?
Ich habe das als Hinweis darauf verstanden, dass Mayborn sich quasi ausschließlich von Hotdogs ernährt, nachdem er später dann auch welche am Kaufen ist. Also, was brauche ich irgendwie in meinem Kühlschrank? Bier
dazu
hab
ich
und
auch noch was zu sagen.
Sinn, ja.
Ja,
dann mach mal.
Soll ich gleich zu der Hotdog-Szene kommen oder zuerst noch zu dem weiter in der Wohnung?
Wie du willst.
Komm gleich zum Hotdog.
Könnt ihr entscheiden. Die haben von dieser Hotdog-Szene eine Probeaufnahme gemacht und der hat dann schon gemütlich in den Hotdog reingebissen. Und die haben gemeint, das ist nur eine Probeaufnahme, brauchst eigentlich noch nichts essen. Nee, ist okay, ich habe Hunger. Und dann hat er drei Hotdogs gegessen und hatte auch keinen Bock mehr auf Hotdogs, deswegen beißt er erst am Ende von dieser Szene in den Hotdog rein, weil er einfach keine mehr essen wollte.
Das ist natürlich auch ungünstig.
Und die,
wenn er so eine
die,
Szene die zu oft machen muss.
Und die zwei Männer, die hinten dann noch im Hintergrund an dem Hotdog-Stand stehen und sich einen Hotdog holen, das sind zwei deutsche Reporter, die waren da für Interviews an dem Tag und wurden dann im Hintergrund eingesetzt, was die super toll fanden.
Sind wir mal ehrlich, wer von uns hätte das nicht gemacht?
Auf jeden Fall, bei der Gelegenheit.
Wenn ich zufällig jetzt aktuell in Toronto wäre und da gerade eine Star Trek-Aufnahme läuft, würde ich mich sofort unentgeltlich als Statisten einstellen lassen. Selbstverständlich. Absolut. Und nein, das war keine Star Trek-Anspielung.
Nein, das zählt nicht.
Okay, zwei habt ihr noch.
Ja, Stefanie, du hast noch deinen großen Zettel.
Ich habe auch.
Ich habe nichts mehr.
Dinge, was?
Ich habe schon auch was. Aber was? Kein Stress damit.
Der Darsteller von Mayborn, Tom Macbeth?
Ja, Macbeth.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das... Was?
Macbeth, hätte ich gesagt.
Der hat absolut keine Ahnung von Computern.
Ja gut. Fairerweise zu der Zeit waren die auch noch nicht so omnipräsent für jeden im Alltag, wie es heute ist. Das muss man ja echt, wenn man überlegt, dass das knapp was mehr als 20 Jahre her sind.
Es war hart, gerade dass er überhaupt wusste, wo er die Floppy Disk reinstecken sollte. Das hat er noch hingekriegt, aber ansonsten alles andere mussten sie ihm alles erklären, was er denn da jetzt eigentlich sagt in dieser Szene. Und auch dann, wenn er noch sagt, ja Moment, er löscht jetzt noch gerade alles auf der Festplatte, da siehst du so ein bisschen, dass er keinen Plan hat, was er tut. Das Audiokommentare. Sehr hilfreich. Die haben das erklärt, dass er... Habe ich jetzt mal...
Jetzt müssen sie hier die Festplatte löschen. Dafür müssen sie den und den Knopf drücken und dann Format C. Ich weiß nicht, was sie meinen.
Okay. Ich habe Seite 1 durch von meinen Notizen.
Seite 1 von wie viel?
220.000.
Okay. Okay. Ich muss mal wieder gleich gucken, dass das Abendessen nicht so
welches Abendessen. Dings, was wollte ich sagen? War auch wieder eine schöne, hübsche, lokale HTML-Seite, die sie da gezeigt haben. Also hat man der Browser-URL schön erkennen können. Für die Nerds.
Ich hatte das noch irgendwo aufgeschrieben. Was anderes? Wo ist es denn? Ah ja, der Benutzername, den Mayborn nimmt, Menard, das ist James Alfred Menard oder Jim Menard. Der ist Director of Photography. Also wieder jemanden untergebracht.
Okay.
Oh, und den Typ, den er denn, der dann unten im Auto wartet, der dann noch von O'Neill ausgenockt wird, den Stuntman hat er wirklich richtig gut getroffen, der war dann auch.
Hoppla.
Ja, aus Versehen, Entschuldigung.
Es war zumindest dann authentisch.
Oh, offensichtlich. Können wir den Tag nochmal? Nein.
Guck mal, ich kann schon wieder was von meiner Liste abhaken. Oh, dann wollen wir denn über den Elefanten im Raum sprechen, oder besser gesagt, den Hund.
Ach ja, stimmt.
Das ist das Passwort.
Ja, auch. Es ist ja aber nicht nur das Passwort, und weil man sieht ja, der Hund kommt direkt auf O'Neill zu und ist total begeistert, dass er ihn sieht. Und das nämlich aus dem Grund, weil es Richard Dean Andersons eigener Hund ist. Australian
Shepherd, so heißt, der heißt
eigentlich Zoe.
Ja, wollte gerade sagen, der heißt so wie Uwes Auto.
Ha, Sachen gibt's.
Ja, ich denke, der Hund, den gibt's nicht mehr.
Nicht unwahrscheinlich, ja.
Heute, ja, ist zu lange her.
Bei Kinsey dringend einen Kurs in Sachen Passwortsicherheit braucht.
Das habe ich auch gedacht. Also das hielt also, man damals noch für ein Passwort, ja.
Dass man Eigennamen nimmt, okay. Aber bitte doch irgendwie ein Sonderzeichen oder eine Zahl, und dann hätte Mayborn nie eine Chance gehabt.
At least. Ja. Also. Mayborn hätte keine Chance gehabt, das stimmt. Bevor wir jetzt hier schlechte Tipps geben, nein, auch das ist kein gutes Passwort. Wenn ihr irgendwie einen Eigennamen nimmt und einen Buchstaben durch eine Zahl ersetzt, ist kein großer Sicherheitsgewinn. Solltet ihr nicht tun, liebe Zuhörenden. Ja, wenn Mayborn das von Hand durchprobiert, da für diesen besonderen Fall, also wenn ihr Angst habt, dass Harry Mayborn bei euch an den Computer geht und dort euer Passwort errät, dann reicht es. Wenn ihr Angst habt, dass jemand aus dem Internet versucht, eure Passwörter rauszufinden, dann nicht.
Gut, bei Mayborn bzw. Tom Macbeth hat gereicht, dass er da statt einer Diskette eine CD-ROM nimmt. Aber das ist ein anderes Thema.
Oh Gott, oh Gott.
Eigentlich schon, also wir fanden im Raum gibt es eigentlich schon ganz anderen. Wir hätten einfach auch am Anfang der Folge sagen können, schaut einen Film und dann versteht ihr die Story. Also für die, die es nicht gemerkt haben oder für die unsere Notizen jetzt nicht gelesen haben, bei uns intern, der Film Das Schweigen der Lämmer ist vielleicht manchen bekannt. Damals auf jeden Fall auch. Wann ist der rausgekommen? 1990? Keine Ahnung. Und ist
91.
91 sogar erst. Aber gut, auf jeden Fall dem Jahr auf jeden Fall bekannt. Und von Malozzi wird bestätigt, dass da viele Anleihen genommen wurden zwischen O'Neill und Mayborn in derselben Beziehung zu Clarice und Hannibal Lecter. Insbesondere die Endszene ist quasi eine 1:1 Kopie davon, wo Lecter Clarice dann anruft und sagt, aus der Karibik anruft und sagt, hallo, hier bin ich. Es ist bewusst, dass der Film, dass diese Folge sehr viele Anleihen an den Film nimmt.
Die Karibik ist die gleiche Stelle wie der Hotdog-Stand vorher.
Halt
nur falls jemand in die Karibik reisen möchte.
Die Karibik ist in der gleichen Stelle wie der Hotdog-Stand, das ist ein schönes Zitat, ja.
In der Karibik gibt es Hotdogs. Auch wieder schön.
Bei der Stelle, als sie die Karibik-Szene gedreht haben, hatten sie definitiv mehr Aufmerksamkeit als die Stelle mit dem Hotdog-Stand. Weil er war ja dann so ein bisschen Party und dann hat er sich einfach diese eine Frau geschnappt und ist dann mit der so weggetanzt.
Aber passt schon sehr irgendwie für seinen Charakter.
Ja, das schon.
Noch muss er Party auf der Erde machen, noch ist er nicht König.
Ja, man muss sich langsam steigern. Das ist ja nicht alles auf einmal. Erstmal aus dem Gefängnis ausbrechen, dann König werden. Nicht beides auf einmal. Sonst überfordert man sich wieder. Und es gibt wahrscheinlich in den USA gerade auch noch ein paar, die erwarten, dass er sofort zurückkehrt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Er muss sich, glaube ich, erst mal ein bisschen quasi klar Schiff machen.
Ich erwarte, dass er sofort zurückkehrt. Ich mag die Figur. Ich finde den
super. Das sowieso, also mehr Tom Macbeth geht immer.
Ja, dauert noch mal ein bisschen.
Das ist richtig.
Wir werden ihn noch ein paar Mal sehen und es wird eigentlich, also ich mag jede Folge, in der er vorkommt eigentlich. Fällt gerade spontan keiner ein. Aber da reden wir dann drüber, wenn wir so weit sind.
Aber wieso hat er auf Hammonds rotem Telefon angerufen, wenn er doch eigentlich Jack sprechen wollte?
Na, kannst ja anrufen und sagen, geben Sie mir mal weiter.
Also ist wahrscheinlich die einfachste Nummer, die zu erreichen ist. Ja, aber
er hätte
ja auch frei. Ist wahrscheinlich die Nummer, die am einfachsten
zu erreichen ist.
Oder? Ja gut, er hätte auch sagen können, Hammond, so rufen Sie mal Jack ins Büro. Das wäre ja auch gegangen.
Haben die Telefon auf ihren
Ja, aber wieso hat er überhaupt die Telefonnummer von dem roten Telefon?
Das ist Mayborn.
Das ist die Frage, die sich stellt.
Der liegt auf der 3, die telefonieren ja zwischendurch miteinander. Wir haben doch gerade eben geklärt, dass die in einer WG wohnen. Manchmal muss man halt auch mal anrufen und sagen, hey, bringst du auf dem Heimweg nur Eier mit oder soll ich?
Hast du an das Toilettenpapier gedacht? Darf ich noch anmerken, wenn sie die Bombe auf den anderen Planeten schicken wollen, haben sie 2 Gasflaschen im Gate-Raum stehen. Einmal Hydrazin und einmal Lox. Also
ja.
Flüssigsauerstoff.
Betreibst du deine Bomben nicht grundsätzlich mit Raketentreibstoff?
Ja, aber das müsste ganz anders gelagert werden und nicht in so einer einfachen Gasflasche.
Was? Und willst doch jetzt nicht behaupten, oder? Man sollte kryogene Flüssigkeiten vielleicht irgendwie isolieren?
Minus 183 Grad Celsius. Oh Gott.
Also für Hydrazin ist das nicht nötig. Solange es dir
nichts ausmacht. Nein, für Hydrazin nicht, aber für
spontan mit allem.
Obwohl reagiert. Hydrazin, das würde ich jetzt mittlerweile, das steht mittlerweile auf der SVHC-Kandidatenliste. Das.
Was auch immer das für eine Liste ist.
Da jetzt, das ist eine Liste von Substances of Very High Concern. Was heißt, das ist seit Juli 2011 der Fall, das ist in Verdacht, krebserregender Wirkung zu haben. Was heißt, es ist noch nicht aus dem Verkehr genommen, aber es hat dann zusätzliche Auswirkungen auf Informationspflichten in der Lieferkette.
Okay.
ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Tatsache, dass es mit deiner Hand reagiert, wenn du es drüber kippst, relevanter ist als die Tatsache, dass es potenziell krebserzeugend ist, aber
Details.
Ja, zumindest so eine Sam Carter und eigentlich aber auch so jemand wie ein Seiler, so ein Ingenieur, die müssten das eigentlich wissen, aber ja, keine Ahnung. Wenn Sam dann kommt und meckert, dann wird wahrscheinlich der Bauer sagen,
es ist mir alles egal. Über die Haut,
unruhig, schicke ich sie weg, dann habe ich hier meine Ruhe.
Resorbiert. Von daher
willst du nicht so
über
gut.
die Haut kippen. Ja, das ist auch
ja, also
hochtoxisch für Wasserorganismen. Halt also ja.
Fällt definitiv unter die Liste von Dingen, mit denen man nicht arbeiten möchte. Nee, und ja, einfach in der Gasflasche lagern ist wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. Wobei ich gerade sehe, ist bei Raumtemperatur und Druck sogar flüssig. Cool.
Was?
Hydrazin schmilzt bei 1,5 Grad Celsius. So, reines Hydrazin. Und kocht erst bei 113. Wird trotzdem nicht in einer einfachen Druckflasche lagern.
Ach, no risk, no fun.
Falls ihr mal eine Flasche Hydrazingas findet, weggehen. Einfach ignorieren und weggehen.
Das erinnert mich jetzt, während Stefanie noch kurz über ihre Notizen drüber blättert, an den alten Witz von wegen, ich habe versucht, ein Bild von diesem komischen Metallstab, den ich irgendwo gefunden habe, zu machen, aber das Bild ist immer so verrauscht. Und dann so ein Bild von so einer Kobaltstange. Von, you see this drop and run.
Die tragen auch zum Schluss noch diesen schwarzen Stift.
Ist mir aufgefallen. Ich weiß sogar, was es ist. Aber wissen das die anderen beiden?
Dosimeter, weil...
Messer, ja. Yay.
Die
aber ist es nicht...
Gate war ja verstrahlt. Die messen ja auch noch die Strahlung am Gate. Und es ist sinnvoll und auch schön, dass sie es dann umgesetzt haben, dass sie noch dieses Strahlungsmesser tragen.
Du meinst, es ist dafür da,
um nicht selbst vergeben.
Um zu gucken, ob Jack mehr verstrahlt ist als sonst.
Auch sehr gut. Aber ist das nicht.
Also eigentlich müsste man an der Stelle noch einen Bruce Banner-Witz machen, was von wegen Gammastrahlen, aber zum Umgang mit Strahlen
in
der
Folge tragen die so
verschiedene Fragen.
Das
so, hey,
war das
wir Grün. Haben hier dieses Narquader und diese Atombombe und das packen wir einfach in so ein Metalldings und dann stellen wir uns alle ohne Schutzkleidung neben dem Malp auf dem das liegt.
Okay. Bruce Banner kam wahrscheinlich vorbei und hat diese Dosimeter verteilt und hat gemeint, hier, ihr sollt alle bitte vernünftiger sein, ich bin so unvernünftig, dass, hier, ich habe einen Tipp für euch. Es gibt schlauere Dinge, die man tun kann, wenn man in Strahlungsumgebung unterwegs ist.
You wouldn't like me when I'm irradiated.
Aber irgendwie hat es in den Notizen auch geschrieben, man liest die aus, indem man sie gegen das Licht hält und durchguckt.
Mhm.
Gibt es das nicht ja. besser im Sinne von, man sieht beim Draufgucken das schon? Oder gab es das damals noch nicht? Oder gibt es das nur in Hollywood und hier haben sie es realistischer gemacht? Also kenne ich mich gar nicht mit aus.
Aber
dachte ich halt, dass es die halt wirklich so als Badge gibt, wo jeder, der dich anguckt, halt sofort sieht, okay, dein Dosimeter sagt, du musst jetzt mal Pause machen.
Ja, es gibt diese Blättchen, die sich dann von weiß auf schwarz, Entschuldigung, wegen dem Gepiepse. Hört ihr das?
Ich höre gar keine Gepiepse. Nö, alles gut.
Okay. Es gibt diese Kachelchen, die sich von weiß auf schwarz verfärben, wenn du Strahlung ausgesetzt bist.
Ja, genau.
Aber die sind halt nur einmal einsetzbar.
Achso, es geht ja in dem Fall auch um die Expositionsmenge und nicht nur das. Ne?
Ja, das zeigt ja auch die Menge. Genau.
Mhm. Das ist
der Unterschied. Ich glaube, die Dosimeter kannst du, diese Stiftform kannst du häufiger verwenden. Aber ich bin an Dosimetern kein Experte. Es ist nicht mein.
Vielleicht hört uns ja irgendein Nerd aus dem Bereich zu, der uns da ein bisschen mehr zu erzählen kann. Oder ich gucke nachher mal ein bisschen Wikipedia nur auf der Couch. Ja.
Ich glaube, ich hatte das über Wikipedia sogar mal aufgemacht. Ich muss in meinen 85 Tabs kurz nachgucken. Ich hatte noch andere Dinge. Nein.
Hören Sie live zu, wie Stefanie 100 Tabs durchflippt und guckt, ob sie noch eine Info findet. Weil alle anderen Anwesenden hier gerade nichts mehr zu erzählen haben.
Na, also doch,
zumindest was zum Thema ist. Wir könnten ganz viel über Star Trek reden, genau.
Genau.
Über den Elefanten. Ja, dann sag doch, mach doch jetzt eure Stargate.
Lass uns ein paar Stargate-Anspielungen machen, so völlig out of context hier.
Gehören quasi nicht in den
ja, Podcast. So. Ihr wolltet doch über Star Trek reden, dann tut es doch jetzt.
Tun wir doch.
Tun wir, ja. Die ganze ja, Zeit schon. Also?
Ja, wir brauchen eine
Stunde
auch,
schon. Ich dachte, also,
wir brauchen ja schon so einen Alibi-Grund, um drüber zu reden. So ist es nicht.
Haben wir doch.
Meinst du nicht, wir können einfach wild irgendwelche Zitate droppen?
Nee, das können wir nicht machen. Das wäre nicht fair.
Wollt ihr denn
wir können jetzt anfangen, drüber zu diskutieren, wie viele Videobildschirme wir in dieser Konferenz sehen. Ich bin der Auffassung, es sind 4.
Ja, was auch immer.
Star Trek-Konferenz durchgekriegt, ohne dass Stefanie gewusst hat, um was es geht. Super Sache.
Das
muss einfach mehr subtil machen.
Subtil können wir.
Nur noch eine Anspielung für euch heute.
Nur eine, die du mitkriegst, meinst du?
Genau.
Und Oscar, der Name von dem Hund, ist der Name von Robert Coopers Hund. So.
Also der Hund, der eigentlich Zoe heißt, ist, heißt hier Oscar und das ist der Name von Robert Coopers Hund, aber der Hund ist der von Reginald Anderson.
Genau.
Und heißt eigentlich Zoe. Die ursprüngliche Idee für die Folge hatte eigentlich gar nichts mit Mayborn, Kinsey oder dem NID zu tun, sondern es ging eigentlich darum, dass Hammond vors Kriegsgericht gestellt wird, weil er vermutlich an dem Tod von einem Stargate-Mitglied beteiligt war. Aber es wurde dann schon in der frühen Phase sehr radikal geändert. Sie wollten aber einfach eine Geschichte schreiben, die sich zumindest teilweise auf Hammond konzentriert. Das haben sie ja dann beibehalten, aber sie haben halt das Außenrum dann geändert.
Sie haben es dann also so rumgedreht, dass er gar keine Verfehlung hatte, für die er jetzt ins Kreuzfeuer kommt, sondern der böse Einheit.
Ja, aber ich bin mir gespannt. Mich hätte interessiert, wie sie das dann dargestellt hätten oder was dann der Grund gewesen wäre, was sie ihm dann vorgeworfen hätten, wie er schuld wäre an dem seinem Tod und wie sie das dann was sie draus gemacht hätten, wie sie das dann wieder rumgedreht hätten, dass er doch nicht verantwortlich ist oder wie sich das dann entwickelt hätte. Aber da haben sie ja dann quasi dann Kinsey wiedergebracht, der dann quasi der Gua'uld der Erde ist. Weil so wie der Charakter angelegt ist, ist es ja so machtbesessen. Er möchte alles kontrollieren und sowas. Ist er quasi unser ganz eigener Gua'uld. Nicht meine Worte, sondern die von Martin Wood. Es gab auch noch eine Szene, die sie rausgeschnitten haben. Deswegen die Szene, die danach kommt, funktioniert trotzdem, weil sie die dann ein bisschen geändert haben. Aber Daniel steht ja dann da mit dieser Karte. Wir sehen ja aber diese Karte nie. Das ist so eine topografische Karte. Die hat er und Tiek haben sie sich eigentlich schon zusammen in seinem Büro angeschaut und dann so entsetzt geguckt und ging es darum, dass sie dann festgestellt haben, dass da diese Naquada-Mine auf dem Planeten eigentlich ist und das wurde dann geschnitten und dann sind sie direkt im Kontrollraum und sagen, oh nein, da ist eigentlich eine Naquada-Mine mal gewesen und da gibt's immer noch Reste von dem Naquada im Boden. Oh, Hilfe, wir sollten dies nicht. Die Bombe nicht auf diesen Planeten schicken und Kater. Was? Naquada? Davon hatten sie mir aber nichts erzählt.
Ja. Ich meine, man könnte ja erwähnen, dass der Schauspieler Ronnie Cox halt gerne mal militärische Befehlshaber irgendwo spielt und dann das Arschloch spielt, aber das darf ich leider nicht weiter ausführen, weil dann wäre das der dritte Strike.
Wieso? Möchtet ihr das nicht ausreizen für heute?
Ich weiß nicht, vielleicht haben wir noch eine bessere Gelegenheit, als zu erwähnen, dass der auch Edward Jellicoe gespielt hat.
Schön.
Okay, das war dann durch für heute.
Das Gute ist, ich muss es nicht weiter erklären. Also die Star Trek-Fans wissen relativ genau, wer Edward Jellicoe ist.
Und er ist alle anderen
ähnlich genau, und alle anderen interessiert es nicht. Und er ist dort halt eine ähnlich eindrucksvolle Figur wie hier unser Kinsey. Und auch ähnlich vom Stil. Dort haben wir keine Gua'uld. Er ist einfach nur so ein Arsch. Ohne Vergleich zu irgendwelchen Aliens.
Ja, aufsässig, arrogant und eigensinnig. Michael
kam mit der Idee um die Ecke, dass die Frau von Kinsey sagt, oder dass das Kinsey meint, Starsky und Hutch ist eine TV-Serie.
Ja.
Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Kinsey seine Frau geheiratet hat, weil sie so super smart war.
sie überzeugt mit anderen Werten bestimmt.
Ja, ich meine, es zeichnet halt schon so ein bisschen stumpfes Klischee, aber passt halt. Diese beide zeichnen halt zusammen ein stumpfes Klischee und dafür sind sie halt auch da in dieser Geschichte.
Ja, Hillary hat Bill bestimmt auch nicht geheiratet,
dafür, weil
Bill
besonders schlau war.
Den hast du gut umgedreht. Ja, Stephanie?
Dafür ist es aber direkt so clever und ruft Verstärkung. Das hat sie dann aber mitgekriegt.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie das war.
Doch.
Also es wird zwar so suggeriert, aber ich glaube
raus irgendwie. Und guckt so. Ich denke, sie hat die gerufen. Vielleicht hat er auch irgendwie ein geheimes Signal gegeben. Schön finde ich auch gut, wenn er sagt, was fällt Ihnen ein, mit der Waffe in meinem Haus mit der Waffe rumzufuchteln? Nicht fuchteln, zielen.
Ja. Das ist ein Unterschied. Zumindest 30 Grad.
Ja. Nicht 40.
Oder was sagt er? Sind Sie verrückt? Ich arbeite mit Mayborn zusammen. Was sagt Ihnen das?
Ja, das sind allgemein in der Szene sind einige sehr schöne One-Liner drin.
Das hat einen Grund, wieso er am Ende einen Strahlungsmeter trägt.
Ja, es ist aber halt, es wird halt sehr, sehr viel gebissen irgendwie in der Folge und wenn du halt irgendwie einen Rudel Wölfe hast.
Auch der Satz von Kinsey oder das, was er sagt, um sich zu rechtfertigen, ist genau das Gegenteil von dem, was er dann sagt, wenn er draußen vor den Journalisten steht.
Ja, natürlich. Am Schluss ist halt wichtig, dass du der Wolf bist, der noch lebt. Das ist der Trick.
Ja. Aber mir gefällt auch der Satz, ja, die Hälfte der Amerikaner geht gar nicht erst zur Wahl und die Hälfte, die wählen, geht es zum Dummen, um zu wissen, was sie tut.
Das wiederum ist ein sehr...
Auf die Amerikaner zu.
Ja, das ist ein immer aktuelles Statement, mit dem man sehr gut Gesellschaften in Demokratien kritisieren kann. Mhm. Oh, Stephanie hat Wahnsinn. Den Stift gedroppt. Wahnsinn. Das heißt wohl, dass wir heute zum Ende kommen, für heute zum Ende kommen.
Ja, wie üblich knapp über 38 Minuten.
Nur knapp.
Das ist ja auch 38 Minuten plus minus.
Ja, wir hatten am Anfang ja, glaube ich, mehr oder weniger alle in unterschiedlicher Form gesagt, dass wir diese Folge ganz gut finden. Wir haben relativ wenig rumzumäkeln tatsächlich gehabt. Also oft kommt es ja vor, dass wir sagen, oh, die Folge, die lieben wir total, aber hört uns jetzt eine Stunde zu, wir erzählen, warum alles scheiße ist hier.
Ja, das ist richtig. Das ist einer, der sehr, sehr wenig auszusetzen gibt.
Ja, 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 ja. Das hat ganz gut funktioniert und ja. Dann haben wir, ich meine, die nächste Folge spielt eigentlich auch komplett auf der Erde, aber in der fernen Zukunft. Ja,
baut irgendwie so ein bisschen auf dieser Folge auf.
Inwiefern?
Kinsey spricht über seine Kandidatur zum Präsidenten.
Und ach so, in der nächsten ja,
Folge ist er ja. Präsident.
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, nee, nächstes Mal sprechen wir nämlich über die Folge, die, wie das Jahr benannt ist, in dem sie spielt, nämlich 2010. Das war zum Ausstrahlungszeitpunkt halt.
Also in der Vergangenheit?
Ja, genau. Also zum Ausstrahlungszeitpunkt war das halt 10 Jahre in der Zukunft. Lass uns doch mal überlegen, wie es 10 Jahre in der Zukunft aussehen könnte, wenn wir diese Geschichte weiterspinnen. Und wie wir alle wissen, ist am Ende waren sie erfolgreich damit, das rückgängig zu machen. Aber darüber reden wir ja dann in 14 Tagen nochmal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.